Strom kaufen, wenn er billig ist und Strom verkaufen, wenn er teuer ist. Das ist auch nicht so einfach, wie sich das anhört. Da gibt es natürlich verschiedene Produkte, die sich dann irgendwie mischen. Wichtig ist, dass die Volatilität oder die Ausschläge in diesem Börsenstrompreis immer größer werden, je kurzfristiger man eben Energie bietet oder auch Energie einspeichert. Und wenn diese Volatilitäten, diese Spreads groß genug werden, dann kann sich so eine Batterie eben ihr Geld zurückverdienen. Jetzt könnte man sagen, dann kannibalisieren sich doch die Batterien selber, wenn es viele werden. Das stimmt auch, aber der Strommarkt ist viel größer als die ganzen Batterien. Es wird noch eine ganze Zeit gehen und es wird auch die Stromversorgung brauchen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Ja, wir reden heute über stationäre Speicher und zwar nicht über Heimspeicher und Gewerbespeicher. Nee, wir reden heute über die richtig fetten Dinger, die ganz großen Batterien, nämlich Batteriespeicherkraftwerke, sogenannte Großbatterien. Und dafür dürfen wir den perfekten Gast hier im Studio begrüßen. Hallo Hans Urban.
Hallo, freut mich sehr.
Herr Urban, Sie sind Berater der EcoStore GmbH, einem deutsch-norwegischen Unternehmen, was diese Großspeicher aufbaut. Laut einer Studie könnte die installierte Kapazität dieser Großbatteriespeicher in Deutschland bis 2050 bis auf 270 Gigawattstunden bzw. 60 Gigawatt Leistung steigen. Und dieser Zubau, der werde vor allem durch die wachsende Nachfrage nach Flexibilität im Stromsystem sowie der fallenden Kosten der Anlagen getrieben. Herr Urban, in den Battery Charts, da sind für Deutschland Großspeicher heute schon mit einer Gesamtkapazität von ca. 1,6 Gigawattstunden bei 1,4 Gigawatt Leistung eingetragen. Wo steht denn Stand jetzt die größte Batterie in Deutschland?
Erst vielleicht nochmal zur Summe. Das Ganze ist ja relativ dynamisch, aber gerade diese Großspeicher sind noch sehr, sehr wenig. Die Heimspeicher sind ja viel mehr, die Elektroautobatterien nochmal um eine Größenordnung mehr. Und bei diesen Großbatterien, da geht's jetzt erst richtig los. Und die größte, glaube ich, ist momentan, ich habe kurz nachgeschaut, eine LEAG-Batterie mit ungefähr 50 Megawatt und Megawattstunden. Aber die nächste Größenordnung, die dreistelligen, die fangen eigentlich jetzt erst richtig an.
Ich glaube, wir haben mal über den großen Bruder in Zukunft geredet, da am Standort in der Oberlausitz. Das ist jetzt die Big Battery, richtig?
Genau. Der große Bruder, den gibt's auch noch, aber der ist eigentlich eher noch in weiter Ferne. Das ist auch keine reine Lithium-Ionen-Batterie oder Lithium-Batterie. Das ist mehr eine Kombination. Da gibt's auch Elektrolyse und da gibt's auch Redox-Flow-Batterien. Das ist vielleicht so ein Konglomerat, das da mal aufgebaut wird. Aber das soll, soweit ich weiß, erst 2025 begonnen werden damit.
Ja, wenn man mal in das Marktdatenstammregister schaut, Herr Urban, da findet man für Deutschland circa 360 Großbatterien schon. Das hat mich sehr, sehr erstaunt, dass doch tatsächlich sehr viele Batterien dieser Größe schon stehen. Das macht also im Schnitt so ungefähr 4 bis 5 Megawattstunden. Ist natürlich im Einzelnen ein bisschen größer, im Einzelnen ein bisschen kleiner. Aber fast alle dieser Großbatterien, die hängen am Mittelspannungsnetz oder am Hochspannungsnetz. Was ist hier eigentlich nochmal der Unterschied?
Ja, der Unterschied ist natürlich die Kulisse, wo stehen die Dinger, also wo hat man denn überhaupt Zugriff, auf welches Netz und natürlich die Leistung, weil in der Mittelspannung ist das Ganze natürlich begrenzt auf irgendwo 20 Megawatt und vielleicht ein bisschen mehr und wenn man größer bauen will, dann muss man mindestens an die 110 kV oder vielleicht sogar an die Höchstspannung, das wären noch die Ebenen drüber. Ist rein leistungsgetrieben, die Ströme sind natürlich begrenzt und damit je nach Spannung geht eben nur noch eine gewisse Leistung.
Ja, wir reden heute auch über das Ziel dieser Großspeicher. Da geht es dann um Intraday-Handel, um Primär- und Sekundärleistung. Jetzt aber erstmal anknüpfend an die letzte Frage. Wo werden denn diese Großspeicher typischerweise aufgestellt?
Ja, da sind wir eigentlich schon beim Punkt. Die Speicher werden größer. Das ist natürlich auch ein gewisser Skalierungseffekt, damit man das Ganze billiger bauen kann. Und wenn sie größer werden sollen, dann müssen sie eigentlich auch in die Brennpunkte des Lastausgleiches rücken und das sind eben dann die Stationen, wo man entsprechende Leistungen auch zur Verfügung hat, wo vielleicht ein Schaltfeld frei ist und wo tatsächlich eben der Übergang in die Hoch- oder Höchstspannung stattfindet. Deswegen sind die Grundstücke um diese Grundstücks- oder Netzknoten auch recht begehrt inzwischen.
Wir haben uns immer so vorgestellt, diese Großspeicher müssten entweder an der Last selber dran stehen, zum Beispiel im Chemiepark, oder eben an der Erzeugung, vielleicht an einem PV- oder Windpark oder sowas. Jetzt gibt es aber andere Batteriespeicher, die sind ziemlich weit weg davon. Also nochmal die Frage, wo stehen ein Großteil dieser Großspeicher?
Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die Sie hier ansprechen, weil die, die an der Last oder an der Erzeugung stehen, sprich am Solarpark, am Windpark oder vielleicht am Chemiepark, das wären eigentlich lauter Speicher behind the meter. Die versuchen also, den Netzkunden an sich zu optimieren, der vielleicht eine große Photovoltaikanlage hat, sich auch in der Nacht versorgen will damit. Die würde man dann aber eher als Gewerbespeicher bezeichnen. Die wirklichen Netzgroßspeicher oder die Marktgroßspeicher, die brauchen tatsächlich Zugriff auf das Netz direkt. Die speichern dann auch offiziell Graustrom ein, auch wenn es meistens Grünstrom ist, weil der ist ja meistens billig. Aber die müssen eben an einem Netzknotenpunkt stehen, damit sie entweder Photovoltaikstrom oder Windstrom oder andere Stromformen einspeichern können, weil mit Photovoltaik alleine lässt sich so eine Rentabilität schlecht darstellen, mit Wind alleine auch. Und die Mischung, die macht's dann eben. Und deswegen müssen die an einem eigenen Zähler, am eigenen Netzknotenpunkt hängen und nicht behind der Zähler, wie so mancher Gewerbespeicher, der einfach ganz andere Funktionen hat.
Wir reden nachher mal über die Rentabilität von Ihren Großspeichern von EcoStore. Aber jetzt schon mal ganz grundsätzlich, was sind denn die Geschäftsmodelle, die hinter diesen Großspeichern so stehen? Ich habe es eben gerade schon gesagt, Primärregelleistung, Sekundärregelleistung. Was ist da der große Unterschied? Wie verdient so ein Großspeicher Geld?
Das Interessante ist, dass die Volatilität an der Strombörse, am Strommarkt immer größer wird. Aber vielleicht gehen wir erstmal auf diese Leistung, auf diese leistungsbezogenen Geschäftsmodelle ein. Die Primärregelleistung, das ist eigentlich eine Bereitschaft einer Batterie, um das Netz zu stabilisieren. Das können auch nicht nur Batterien, das können auch Kraftwerke, auch fossile Kraftwerke, Laufwasserkraftwerke, da gibt's alle möglichen. Und die tun eins, die versuchen, die Frequenz in kurzen Zeitabständen konstant zu halten. Und eine konstante Frequenz ist auch ganz wichtig, nicht weil sie unbedingt konstant sein müsste, das wäre eigentlich im Prinzip egal, sondern weil die Frequenz ein Indikator ist für das Last- und Erzeugungsgleichgewicht im Netz. Man weiß genau, immer dann, wenn die Frequenz absinkt, dann ist zu wenig Erzeugung im Netz und die bremsen dann die großen Schwungmassen der Generatoren und dann muss man Leistung nachschieben und das tun eben dann diese Primärregelleistungsspeicher oder auch Kraftwerke. Andersrum, wenn zu viel im Netz ist, dann muss man was rausziehen und dann können eben die Batteriespeicher aufladen oder die Kraftwerke abregeln. Das ist die Primärregelleistung. Und wichtig ist, bezahlt wird hier nicht nach Energie, sondern bezahlt wird nach Bereitschaft, eben netzstabilisierende Leistungen erbringen zu können. Da gibt es eine Präqualifikation, dann muss man bieten und dann ist man eben aktiv oder nicht. Die Sekundärregelleistung ist so ähnlich, ist allerdings eine Schwester, die etwas langsamer ist und dann auch, wo mehr Energie dahinter stecken muss, weil man eben auch länger durchhalten muss, diese Abrufe. Und das sind zwei Geschäftsmodelle, die halt auch beschränkt sind, weil die Leistungen werden ausgeschrieben, insbesondere bei der PRL, da sind es nur irgendwie 600 Megawatt, die ausgeschrieben werden und darüber hinaus braucht man nicht bieten, weil es ist einfach begrenzt. Deswegen ist es für die Großbatteriespeicher ganz wichtig, dass es freie Geschäftsmodelle gibt und das ist eben dann dieser Stromhandel, Intraday oder Day Ahead oder also ganz einfach im Strommarkt Strom kaufen, wenn er billig ist und Strom verkaufen, wenn er teuer ist. Das ist auch nicht so einfach, wie sich das anhört. Da gibt es natürlich verschiedene Produkte, die sich dann irgendwie mischen. Wichtig ist, dass die Volatilität oder die Ausschläge in diesem Börsenstrompreis immer größer werden, je kurzfristiger man eben Energie bietet oder auch Energie einspeichert. Und wenn diese Volatilitäten, diese Spreads groß genug werden, dann kann sich so eine Batterie eben ihr Geld zurückverdienen. Und gleichzeitig, das ist natürlich wichtig, arbeitet man natürlich der Ursache entgegen. Das heißt, wenn diese Batterien aktiv sind, dann dämpfen sie ja durch ihr Wirken diese Strompreisschwankungen. Und das ist ja eigentlich das, was der Strommarkt auch braucht. Jetzt könnte man sagen, dann kannibalisieren sich doch die Batterien selber, wenn es viele werden. Das stimmt auch. Aber der Strommarkt ist viel größer als die ganzen Batterien. Das wird noch eine ganze Zeit gehen und das wird auch die Stromversorgung brauchen, weil da kommt ja auch wieder ein wichtiger Effekt hinzu. Warum wird die Volatilität größer? Weil viel mehr Erneuerbare dazukommen. Wenn die Erneuerbaren dann im Überfluss vorhanden sind, dann wird der Strom zu gewissen Zeiten billig. Dann müssten die vielleicht abregeln. Die Batterien helfen aber, dass die dann in diesen Zeiten den Strom zwischenpuffern. Also die Batterien helfen einfach der Energiewende. Man könnte sagen, das ist eigentlich der erste Stock der Energiewende. Das Erdgeschoss haben wir noch ganz gut bauen können, weil die bisherigen Erneuerbaren, die gehen im Strommarkt einigermaßen unter. Aber jetzt müssen wir anfangen, die Zwischen zu puffern. Und das Gute dabei ist, die Batterien sind ja privat finanziert, nicht aus Steuergeldern und aus Förderungen. Und das zweite Gute dabei ist, die sparen auch noch für das EEG-Konto, weil die Marktwerte der Erneuerbaren dadurch steigen, dass die Batterien im Netz sind. Und dann braucht aus dem EEG-Konto nicht so viel dazu geschossen werden. Also das ist ein Effekt, der ganz wichtig ist, den diese Großbatterien auch bringen. Also sie sparen Steuern.
Sie haben mich leider verloren an einer Stelle. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, welche Funktionen ersetzen denn diese Großbatterien auch heute schon im heutigen Energienetz? Also wir wissen ja alle, dass der Redispatch so funktioniert, dass dann Gaskraftwerke traditionell anlaufen und sozusagen einspringen dort, wo zu wenig Strom im Netz ist. Da kickt jetzt sozusagen dieser Großspeicher auch rein, oder?
Ja, da gibt's ja diese schönen Energy Charts. Der Bruno Burger war ja auch schon im Podcast, hat es erklärt. Da sieht man recht schön zum Beispiel an einem sonnigen Tag. Da gibt's natürlich diese große Welle mittags. Da ist viel Angebot. Aber es gibt dann Vormittag, insbesondere morgens und abends gibt's eben Mangelsituationen. Da kann die Photovoltaik noch zu wenig liefern. Und das ist zum Beispiel ein Einsatz, dass man morgens und abends von den Batterien da Strom liefert, wo bisher die Gaskraftwerke anspringen müssen oder auch die Pumpspeicher, die machen genau dasselbe. Bei den Pumpspeichern ist nur das Problem, es gibt halt zu wenige und neue zu bauen dauert sehr lang, kostet sehr viel Geld und stößt auf große Akzeptanzprobleme. Und da sind solche Großbatterien eben sehr viel schneller gebaut. Und da gibt's auch nicht die riesen Akzeptanzprobleme, weil die Grundstücke, wo die errichtet werden, die sind nicht irgendwo im Touristengebiet, sondern neben einem Netzknoten, wo es meistens eh nicht so toll ist und wo nicht der nächste Campingplatz um die Ecke ist. Die Pumpspeicherkraftwerke ergänzen und die Gaskraftwerke ersetzen, also diese schnell regelbaren Kraftwerke, die wir jetzt noch brauchen.
Diese Studie, die ich zu Beginn des Podcasts da zitiert habe, die stellt auch heraus, dass die Speicher, also diese Großspeicher, eine senkende Wirkung auf die Großhandelspreise haben, die Sie gerade erwähnt haben. Ja. Und die reduzieren den Preis zwischen 2030 und 2050 im Durchschnitt um circa 1 Euro pro Megawattstunde. Da habe ich beim ersten Lesen gedacht, Mensch, ist ja ziemlich wenig eigentlich. Mhm.
Das ist tatsächlich nicht so viel. Wichtig ist erstmal, dass der Preis dadurch nicht höher wird, sondern dass er tendenziell eher sinkt. Aber die eigentliche Wirkung ist, dass man die Schwankungen dämpft. Das Schöne ist, es geht dann auch mit dem ganzen Niveau insgesamt ein bisschen weiter runter. Aber das ist tatsächlich jetzt, dieser Effekt reißt nicht vom Hocker, das ist so. Aber unser eigentliches Ziel ist ja CO2 reduzieren. Und das Interessante ist, wenn man mit diesen Großbatterien die Gaskraftwerke aus dem Netz drängt oder versucht, die möglichst wenig in Einsatz zu bringen, dann spart man erstmal eins, und zwar Gas. Weil die Gaskraftwerke, die da sind, die müssen dann relativ wenig laufen, weil alle schnellen und häufigen Vorgänge die Batterien machen. Die etwas enttäuschendere Meldung ist, man spart dann nicht alle Gaskraftwerke ein, weil die Erneuerbaren plus Speicher halt doch übers Jahr gesehen noch gewisse Mangelsituationen offen lassen. Und da braucht man zwar nicht mehr so viele, aber eine gewisse Anzahl an Gaskraftwerken brauchen wir noch dazu. Das heißt, man spart sehr viel Gas, aber man spart deswegen nicht alle Gaskraftwerke. Die müssen als Backup, als Infrastruktur noch zum Teil da bleiben. Da sind wir bei EcoStore auch dabei. Da machen wir gerade so einen schönen Online-Rechner. Den wollen wir auch öffentlich zur Verfügung stellen. Da kann man selber spielen, wie viel PV, wie viel Wind, wie viel Batteriespeicher können wir bauen. Und dann sehen wir, wie viel Gaskraftwerke wir noch brauchen würden.
Wir haben ja in diesem Podcast auch schon mit Herrn Müller, dem Präsident der Bundesnetzagentur, über die Gasspeicherkraftwerke, den Wasserstoffgaskraftwerken gesprochen. Insofern entnehme ich mal Ihren Aussagen jetzt, dass wir in Zukunft diese Wasserstoffgaskraftwerke brauchen und dass die Batterien, wenn sie denn mal die Erdgaskraftwerke ersetzen, gar nicht so eine preisdämpfende Wirkung haben in täglichen Anwendungen, aber vielleicht so ein bisschen eine Versicherung sind gegen einfach sehr stark steigende Erdgaspreise. Ist das so?
Ja, definitiv ja, weil da schlägt ja insbesondere die Merit-Ora wieder zu Buche, weil wenn Gaskraftwerke zum Einsatz kommen, wird der ganze Strom ja schon wieder teurer. Das ist ja das Erstaunliche. Und wenn wir natürlich dann die Gaskraftwerke aus dem Netz drängen können, dann wird über diese Merit-Ora-Verschiebung schon tendenziell der ganze Strom günstiger. Aber wie gesagt, wichtiger ist, glaube ich, schon erstmal, dass die Batterien den Weg ebnen, überhaupt CO2-neutral zu werden, weil diese wenigen Gaskraftwerke, die wir noch brauchen, die können wir dann mit dem wenigen Wasserstoff ja auch irgendwann betreiben, den wir haben werden, weil wir wissen ja alle, frei nach Claudia Kempfert, der Wasserstoff wird nicht im Überfluss vorhanden sein, sondern ist eher der Champagner und den müssen wir halt dann in wenigen Phasen im Winter irgendwann verbrennen, wenn tatsächlich wenig PV, wenig Wind da ist und die Batteriespeicher, die werden immer nur in ihrer Wirkung auf einen Tag oder wenige Tage begrenzt sein. Es macht keinen Sinn, mit einem Batteriespeicher vom Sommer in den Winter speichern zu wollen. Das ist nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch dann sinnlos.
Liebes Publikum, nein, das ist keine Werbung, sondern vielmehr eine Einladung zu einem Gespräch zwischen Daniel und mir. Wir brauchen Ihre Einschätzung in besonderer Sache. Kriegen Sie jetzt keinen Schreck? Der Geladen-Podcast, der stand zwischenzeitlich jetzt mal vor dem Aus und ist so ein bisschen angezählt. Sie haben das bestimmt mitbekommen. Es wird ja im Moment diskutiert, wie Forschungsgelder sich in Zukunft entwickeln. Und indirekt sind wir leider auch von diesen Kürzungen betroffen. Und deswegen werden bei uns gerade ganz breite Refinanzierungsmodelle für Geladen diskutiert. Das geht bei Abo-Modellen los und könnte bei Sponsoring oder klassischer Werbung enden.
Ja, wenn Sie das interessiert, dann klicken Sie doch bitte auf den Link in der Beschreibung, den wir Ihnen bereitgestellt haben. Das führt zu einem Gespräch zwischen Patrick und mir, wo wir ganz ausführlich auf diese Thematik eingehen. Ja, und drücken Sie uns bitte auch die Daumen, dass es mit Geladen weitergeht. Wir würden sehr, sehr gerne weitermachen. Bleiben Sie uns treu und ansonsten, jetzt geht's weiter. Vielen Dank.
Dann tauchen wir jetzt mal ein in Ihre Welt. Mich interessiert, wie man denn eigentlich die Größe und vor allem den Standort von diesen Großbatterien konkret mit Ihren Kunden plant. Jetzt gucken wir mal zum Beispiel da nach Boxberg in die Lausitz. Dort wird ein Gigaspeicher von 1000 Megawattstunden Batteriekapazität geplant. Wir haben hier in diesem Podcast auch schon gesprochen über ja, diese Batterie von der LEAG mit 500 Megawattstunden, das war eine Redox-Flow-Batterie, den Netzbooster in Kupferzell mit 250 Megawatt, den kennt, glaube ich, hier in diesem Podcast auch jeder. Sie planen gerade in Bollingstedt in Schleswig-Holstein einen Speicher mit 240 Megawattstunden. Nehmen Sie uns mal mit, wie geht man da rein, wie plant man Größe und Standort von solchen Großbatterien?
Ja, bei der Größe ist erstmal die Skalierung wichtig, weil das Ganze muss ja projektiert werden, ist natürlich auch schon ein ausgewachsenes Projekt, auch vom Bauvorhaben her und so weiter. Und auch um tatsächlich im Strommarkt zu erreichen, da braucht man halt inzwischen Größenordnungen. Und die sind halt dreistellig. Für diese dreistelligen Größenordnungen braucht man nicht sehr viel Grundstück. Das ist interessant, diese Bollingstedt. Und es gibt jetzt ein zweites Projekt seit gestern, das ist Schubi. Das ist da ganz in der Nähe. Die haben jeweils 238 Megawattstunden und brauchen nur 1,5 Hektar. Also solche Grundstücke gibt's schon öfter mal in der Größe, aber sie müssen halt wieder nah an einem Netzknotenpunkt sitzen. Und dann versucht man natürlich schon möglichst groß auch zu planen. Man braucht natürlich für großes Projekt einen großen Investor, ist auch klar. Aber diese Investoren, die gibt es prinzipiell. Und damit versucht man halt große Standorte, ja, herzubringen.
Dann beschreiben Sie doch noch mal ganz kurz, wie so eine Großbatterie eigentlich aussieht. Das sieht für mich aus wie so eine Art Containerdorf, würde ich mal sagen. Also gehen Sie da bitte mal von Zelle zu Modul zu Container und dann auch vor allem, was braucht denn so eine Anlage? Ich sehe immer diese Rückhaltebecken. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich versuche das mal so genau in den Weg zu beschreiben. Die Zellen sind in Modulen, die Module sind dann in irgendeinem Rack und im Allgemeinen in einem Container. Früher hatte man mehr die integrierten Lösungen, da war im Container auch noch der Wechselrichter drin. Inzwischen geht man eigentlich mehr dazu, dass man nur Batteriecontainer aufstellt und die Wechselrichter getrennt. Und diese Batteriecontainer sind tatsächlich dann auch teilweise schon mit Wasserkühlung. Das heißt, die bauen dann auch sehr kompakt. Und das ist dann im Prinzip ein Containerdorf. Da gibt es eben die Batteriecontainer, da gibt es die frei aufgestellten Wechselrichter im Allgemeinen und dann natürlich eine Schaltstation und Trafos, je nach Spannungsebene, die das Ganze ans Netz anbinden. Dann braucht man natürlich Umgrünung, Ausgleichsmaßnahmen und so weiter, damit das alles auch baumäßig passt und auch nach außen nicht stört. Ganz wichtig ist auch der Schallschutz, wenn man irgendwo Wohngebiete in der Nähe hat, weil gerade diese Kühlungen der Wechselrichter, die machen schon auch einen gewissen Lärm. Da wird zwar auch in Zukunft die Entwicklung vielleicht woanders hingehen, dass man dann noch leiser wird, aber momentan ist es schon noch eine gewisse Schallkulisse. Und ja, dann ist das Speicherprojekt erstmal schon fertig. Früher ging man natürlich sehr von der Zelle aus. Inzwischen ist das Ganze sehr, sehr bau- und projektlastig geworden. Das heißt, wie schaut das Grundstück aus? Was sind da für Altlasten drauf? Was braucht man für Zufahrtswege? Wie kann man das Brandrisiko beherrschen? Und so weiter und so fort. Also diese allgemeinen Projektplanungen, die machen inzwischen das meiste von der Arbeit aus. Und natürlich dann auch einen gewissen Teil vom Preis. Also man kann nicht nur den Zellpreis mehr nehmen und dann hat man den Projektpreis, sondern diese EPC-Tätigkeit, die macht doch einiges aus von dem Ganzen.
Sie haben es gerade angesprochen. Lassen Sie uns mal kurz über Brandrisiko sprechen. Wir haben hier Ende April 2024 eine Nachricht bekommen. Dort hat ein stationärer Speicher im Landkreis Leer bei Oldenburg gebrannt, in Nermoor. Wir haben uns total gewundert, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass LFP-Batterien eigentlich fast nie brennen. Wissen Sie da genaueres? War das eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie oder tatsächlich noch irgendwas mit Nickel und Kobalt?
Soweit ich weiß, ja, aber über das Thema, was ist jetzt weniger Brandrisiko behaftet, LFP oder Nickel-Kobalt, da glaube ich, kann man, das füllt ja ganze Videoarchive. Das ist schon sehr unterschiedlich. Also die Lithium-Eisenphosphat, die haben natürlich eine höhere Temperatur, bis zu der sie stabil sind, aber das heißt nicht unbedingt, dass das Brandrisiko dann um Faktoren geringer ist. Bei dem einen Fall weiß man, soweit ich weiß, sehr, sehr wenig. Die Batterien waren ja noch nicht mal im Betrieb. Das heißt, da könnte ja irgendein Defekt, irgendein Kurzschluss, irgendeine Baustellensache die Ursache gewesen sein. Also wie gesagt, man weiß sehr wenig. Allerdings hat man scheinbar die falschen Maßnahmen getroffen. Man hätte einfach den Container wohl zulassen sollen, aber man hat den aufgemacht. Dadurch gab es Stichflamme und dadurch gab es auch Personengefährdung. Da geht man eigentlich inzwischen davon weg. Man sagt, wenn man so ein Projekt macht, dann stellt man die Batteriecontainer in einem ausreichenden Abstand auf, damit die auch zugänglich bleiben. Und wenn wirklich so ein Brandereignis wäre, dann kühlt man einen Container eben von außen. Damit hat man zwar das Investitionsrisiko, was kostet ein Container, aber da hat man kein Risiko, dass man irgendwie Leib und Leben von Rettungskräften gefährdet. Das ist das sehr viel höherwertigere, sondern dann wird halt ein Container von außen gekühlt. Das kann eine gewisse Zeit dauern, aber der zusätzliche Vorteil ist auch, dass keine Stoffe normalerweise nach außen gelangen. Das heißt, man braucht dann auch keine riesen Auffangwanne, sondern man lässt das Ganze einfach im Container und gibt den mehr oder weniger auf. Hat man auch schon gesehen bei so einem großen Tesla-Projekt, das glaube ich ist ja schon 2 Jahre her, da ist auch schon mal sowas aufgetreten, aber da sind irgendwie 2 Container abgebrannt und dann hat man die wieder ergänzt. Das war das Risiko an Euro, aber kein Risiko an Leib und Leben von irgendwelchen Menschen.
Berichten Sie doch gerne trotzdem, welche Zellchemie Sie bei EcoStore verwenden. Da nehme ich doch mal an, dass LFP das Rennen da macht, aber nicht nur aus Brandrisikogründen, sondern auch aus Kostengründen, oder?
Das ist definitiv so, aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist noch gar nicht so lang her, weil wir sprechen ja jetzt von diesen Marktspeichern und anders als die Primärregelleistungsspeicher, haben die tatsächlich auch was zu tun. Die sind wirklich beschäftigt, ein- und auszuspeichern. Und da ist man früher schon davon ausgegangen, wenn man viele Zyklen fährt, dann ist NMC oft nochmal von Vorteil. Dieser Performance-Vorteil, auch der Wirkungsgrad unter Umständen ein bisschen besser. Aber doch in jüngster Zeit ist es auch bei diesen Speichern dann doch in Richtung LFP gegangen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Speicherauslegung mehr so vom 1-Stunden-Speicher, also Leistung gleich Kapazität, eigentlich mehr in Richtung 2-Stunden-Speicher und mehr geht. Und das kann ja die LFP-Batterie wiederum relativ gut, weil die C-Rate natürlich dann nur noch halb so groß ist. Das heißt, die Tendenz geht tatsächlich zu LFP und vielleicht irgendwann zu Natrium und so weiter. Aber das sind sicherlich andere Themen für weitere Podcasts.
Ich sehe schon, das wäre meine nächste Frage gewesen, aber dann nehme ich mal Ihren Sätzen, dass das bei Ihnen noch nicht State of the Art ist, dass Natrium-Ionen-Batterien bei Ihnen noch nicht eingesetzt werden. Ja, jetzt ist es soweit. Ich würde gerne mit Ihnen über das Thema Rentabilität sprechen. Also wir fragen uns natürlich, inwieweit so ein Großspeicher sich eigentlich lohnt, wie hoch da die Rendite im Einzelnen ist. Aber fangen wir mal anders an. Wer baut denn eigentlich neben EcoStore in Deutschland diese Großspeicher auf? Da wissen wir, dass Kion Energy beispielsweise sehr aktiv ist, aber die großen ENBW, RWE, E.ON und Vattenfall sind auch dabei, oder?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil es ist ja immer, die Frage geht ja dahin, wer baut die Speicher wirklich? Und diese großen, schönen Anzeigen und Pressemeldungen, die machen ja meistens nicht die Firmen, die den Speicher dann EPC-mäßig bauen, wie es zum Beispiel EcoStore selber macht, sondern das machen meistens doch die, die das Projekt irgendwann mal vielleicht finanziert haben, die den Speicher vielleicht auch betreiben lassen, in Anführungszeichen. Deswegen ist es sehr schwierig, wer wirklich dann die Produkte tatsächlich liefert, aufs Feld baut. Die Großspeicher kommen meistens aus Asien inzwischen, das muss man einfach so sagen. Eine gewisse Ausnahme ist vielleicht Fenecon, weil die bauen auch recht große Speicher, bauen die aber auch selber auf, teilweise so Second Use oder tatsächlich ist es ja nicht Second, sondern eher First Use, aber Automobilbatterien, aber auch andere. Ansonsten gibt's halt viele EPCs, vielleicht Nidec, Rolls-Royce, Alfen, Leclerc, Belectric fallen mir gerade so ein. Oder Fluence, also eine Siemens-Ausgründung, hat man es extra vorher ein bisschen ausgedruckt. Das oder auch die Bayvarie. Aber man muss immer unterscheiden, wer baut den Speicher tatsächlich. Das lässt sich aus den Pressemeldungen meistens nicht herausdampfen. Das ist so.
Sie haben im Vorgespräch angedeutet, dass wir über 15% Rendite pro Jahr sprechen. Ist das tatsächlich so normal?
Man kann jetzt natürlich in andere Projekte schlecht reinschauen, aber es gibt ja im Allgemeinen die Vermarkter, die eben diesen Großspeicherbetrieb an der Strombörse tatsächlich machen. Das machen die meisten nicht selber, sondern die sourcen das aus. Und es gibt ein paar solche Vermarkter, die sich darauf spezialisiert haben. Die kommen, das Thema ist ja nicht neu, die kommen aus der Stromvermarktung, versuchen für Bilanzkreise möglichst günstig Strom zu besorgen und vielleicht wieder abzugeben, wenn er zu viel ist. Und die haben sich natürlich auch inzwischen auf diese Batteriespeicher mit spezialisiert. Und wenn man denen zuhört, dann sagen die tatsächlich, dass im Allgemeinen so 15% pro Jahr verdient werden. Wichtig ist, das ist dann tatsächlich auch eine Projektrendite, also keine Eigenkapitalrendite, dass man sagt, da hat man jetzt Fremdkapital drin und dadurch wächst ja diese Eigenkapitalrendite. Das ist tatsächlich eine Rendite aufs Projekt. Von der geht man im Markt ungefähr so aus. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Rendite braucht man auch, um Investoren wirklich zu interessieren und an Land zu ziehen, weil die stecken ja ihr Geld in die Energiewende rein. Und wir haben ja hier kein EEG. Wir wissen ja nicht, wie entwickeln sich die Spreads in der Strombörse langfristig. Wie kann der Speicher sein Geld refinanzieren? Letztendlich auch, wie lange halten die Zellen? Da gibt es zwar Aussagen, der Hersteller gibt es auch Kurven und so, aber das ist alles nicht ganz so wie bei irgendeinem PV-Kraftwerk, das man hinstellt, dann hat man schon seinen Einspeisetarif und dann ist es relativ schnell gerechnet. Das drückt sich auch darin aus, bei einer PV-Anlage kriegen Sie ohne weiteres 80% Fremdkapital. Das wird Ihnen nachgeworfen. Das ist beim Speicher natürlich nicht so. Die werden nicht so hoch fremdfinanziert. Also da muss einer schon Risiko in die Hand nehmen und gewisse Risikoaffinität haben. Und dann braucht er auch die 15% Rendite.
Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall fair. Geben Sie uns trotzdem mal so eine ganz grobe Hausnummer. Was kostet denn so eine installierte Megawattstunde? Ich weiß nicht, wie man da rechnet. Und wie lange ist dann insgesamt die Amortisationszeit dieser Projekte?
Ich meine, die Amortisationszeit ist ja durch die Rendite eigentlich schon gegeben. 15% könnte man umrechnen. Das sind dann irgendwie zwischen 5 und 7 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Was das kostet, ich vergleiche das mal mit der Photovoltaik. Früher wusste man den Modulpreis, dann wusste man, was das Projekt kostet, weil das Modul einfach 80% aller Kosten ausgemacht hat. Und ähnlich ist es hier. Früher war der Zellpreis maßgeblich. Inzwischen wird einfach sehr viel mehr Baugrund, Umgebung, Altlasten und so weiter. Man kann vielleicht ganz grob sagen, irgendwo 400 bis 500 1000 Euro pro Megawattstunde, das wäre vielleicht so eine Hausnummer, aber das kann durchaus auch mehr sein und es kann auch weniger sein. Und wie gesagt, der Zellpreis ist da nicht mehr der absolut maßgebliche Faktor in diesen Gesamtprojektpreisen.
Ich habe hier bei anderen Projekten gelesen, dass die Wartung und der Betrieb ungefähr so 2% der Investitionen ausmachen. Und vor allem, was mich sehr, sehr interessiert, bei der Effizienz der Speicherzyklen, da wird immer angegeben, dass tatsächlich 80% der Gesamtkapazität nur zur Verfügung steht. Logisch, man möchte nicht ganz entladen und auch nicht ganz beladen. Aber wie gehen solche Rechnungen? Jetzt nehme ich mal an, Sie rechnen auch so mit Zyklen von, keine Ahnung, 2000 bis 5000 Zyklen pro Zelle?
Sie haben jetzt von 80% gesprochen und die 80% ist ja vielleicht mehr das, was man von der Speicherkapazität hernimmt, damit man nicht auf 0 und 100 geht. Auf der anderen Seite für die Effizienz ist eigentlich maßgeblich die Roundtrip Efficiency, also was kriege ich von der Energie wieder raus. Und die ist tatsächlich, ich meine, das eine ist die Frage, was gibt man netto an, was gibt man brutto an? Davon hängt es ab. Und diese Roundtrip Efficiency, da geht man tatsächlich von 90% irgendwo aus. Also mit dem kann man tatsächlich rechnen. Was die Zyklen betrifft, da ist es wieder so ein Primärregelleistungsspeicher, der muss ja eigentlich meistens warten und wird relativ gering belastet. Diese Speicher, die sich am Strommarkt bewegen, die werden zyklenmäßig tatsächlich stark belastet. Im Schnitt kann man sagen, vielleicht 2 Zyklen pro Tag. Das kann man dann natürlich aufaddieren. Und wenn man die entsprechend fährt, dann muss man tatsächlich vielleicht mal damit rechnen, dass man diese Zellen auch mal im Laufe der Lebensdauer des Projektes einmal erneuert. Also da wird man über 15 Jahre ganz sicherlich nicht rauskommen, vielleicht sogar eher. Und es ist sogar so, man schaut sich ja an, wie und wann kann man Geld verdienen und man macht den Zyklus dann entweder mit oder man macht ihn nicht mit. Und das orientiert man natürlich auch daran, dass jeder Zyklus auch Lebensdauer kostet. Also man versucht dann ein Optimum zu finden zwischen den Erträgen und der Zyklenbelastung oder der vorzeitigen Alterung des Speichers. Und das muss man dem Vermarkter natürlich auch in Form von irgendeiner Formel mitteilen. Pass auf, meine Zellen kosten in der Alterung so und so viel und bitte fahre die so viel, dass wir möglichst viel Geld verdienen und möglichst wenig Geld verlieren dabei.
Da haben wir in diesem Podcast zum Beispiel mit dem Unternehmen Acure schon darüber gesprochen. Das Unternehmen bietet tatsächlich diesen Betrieb von Großspeichern oder generell stationären Speichern an. Die arbeiten dann mit Modellen oder mit KIs, dass sozusagen die einzelnen Zellen dort nicht überlasten und sind auch Frühwarnsysteme für Batteriebrände beispielsweise. Machen Sie das alles selbst oder haben Sie dort ein Subunternehmen, was ähnliche Leistungen anbietet?
Das wird auch outgesourced, wird momentan nicht selber gemacht.
Dann haben Sie eben gerade die Frage ein bisschen übergangen zur Wartung. Die wurde bei einem anderen Projekt mit ca. 2% der Gesamtinvestitionen angegeben. Das ist mir aufgefallen, weil es eigentlich relativ gering ist.
Ja, aber könnte man wohl die Größenordnung so bestätigen. Allerdings gibt es jetzt da vielleicht auch noch nicht die großen langfristigen Erfahrungen, die man wohl noch sammeln muss, weil diese Marktspeicher, die sind ja noch nicht so lange im Betrieb. Und da wird man natürlich sehen, was kostet das ein oder andere, was man jetzt momentan noch nicht so abschätzen kann. Am Anfang ist man ja vielleicht eher ein bisschen vorsichtig und nachher sieht man, irgendwo ist es in eine andere Richtung gegangen. Wieder ein Vergleich aus der PV. Früher hat man in jeder Investitionsrechnung eine Degradation angenommen, 0,5% pro Jahr. Man hat dann gesehen, die hat man nie gebraucht. Die Module sind unter Umständen nach 10, 20 Jahren noch wie am ersten Tag. So wird es beim Speicher nicht sein. Also da wird eine Degradation der Zellen da sein und die muss man auch wirklich mit einrechnen.
Was gibt es denn sonst noch für Verschleißteile bei so einer Großbatterie? Sind das die Wechselrichter, die irgendwie kaputt gehen? Oder sind es wirklich, ja, die Sollbruchstelle ist die Zelle dann selbst?
Ja, die Sollbruchstelle ist die Zelle, weil die wirklich arbeiten muss. Bei den Wechselrichtern muss man nicht davon ausgehen, dass die irgendwie vorzeitig ausfallen. Da kann man sicherlich mit normalen Lebensdauern rechnen. Allerdings wird da auch irgendwo bei 15 Jahren das Ende der MTBF-Lebensdauer aller Bauteile irgendwo erreicht sein. Also da wird man nicht mit 30 Jahren rechnen können oder so.
Wenn Sie jetzt so einen Großspeicher betreiben, müssen Sie eigentlich die Netzentgelte dort zweimal bezahlen, bei Einspeicherung und bei Ausspeicherung? Oder wie funktioniert das?
Das ist eine sehr gute Frage. Die ging auch mal tatsächlich ganz intensiv durchs Netz und auch in die Politik. Es gab eine Netzentgeltbefreiung, die war befristet auf 2026 und dann wäre die ausgelaufen. Dann hätte man tatsächlich zweimal zahlen müssen, weil einmal zahlt man ja sowieso oder zahlt der Endnutzer, wenn er den Strom aus dem Speicher verbraucht, und ein zweites Mal hätte der Speicherbetreiber zahlen müssen. Wie gesagt, es gab diese Befreiung. Es gab allerdings auch das Datum, dass die 2026 ausläuft. Und wenn man jetzt gewisse Planungshorizonte und Beschaffung und so für die großen Projekte sieht, dann wäre es tatsächlich ein Showstopper gewesen für große Projekte, wenn eben die Unsicherheit besteht, 2026, wenn das Projekt vielleicht ans Netz geht, dann gibt's wieder doppelte Netzentgelte. Man hat das Gott sei Dank verlängert auf 2029. Das heißt, diese großen Projekte werden weiter gebaut, können auch geplant werden. Aber ganz wichtig ist natürlich schon, dass man diese Zeit nutzt und sich eine vernünftige Reform überlegt. Die Reform muss auch nicht heißen, alle Speicher werden für alle Zeit von Netzentgelten befreit, sondern die Reform sollte heißen, netzdienliches Verhalten, das sollte okay sein. Und wenn netzbelastendes Verhalten auftritt, auch das könnte ein Speicher genauso wie Pumpspeicher, das wird ja auch oft diskutiert, dass da das in gewissen Situationen eben auch der Schuss nach hinten losgehen kann, das muss man halt dann sanktionieren. Und wir haben da sogar von EcoStore mal so ein White Paper erstellt, um Diskussionsanreize zu schaffen. Aber wir haben den Eindruck, dass da momentan noch einiges zu tun ist mit dieser Netzentgeltreform. Wichtig ist, dass es eine Nachfolgeregelung geben wird. Was auch wichtig wäre, wenn wir schon bei den Regelungen sind, wir haben ja über Bollingstedt gesprochen oder auch über Schubi. All diese Gemeinden, die jetzt solche Projekte auf ihrer Flächenkulisse zulassen, die erwarten sich, dass eine Regelung kommt, die ihnen auch Gewerbesteuer zukommen lässt aus den Projekten. Das ist zwar teilweise in den Beschlusspaketen enthalten, aber noch nicht umgesetzt, wäre ganz, ganz wichtig. Appell an die Politik.
Ja, in dem Zusammenhang können wir natürlich auch gerne mal über die Steueroase Grünwald sprechen. Da weiß ich ja, dass viele Großspeicher irgendwie dort angemeldet sind und somit sozusagen dieser Gemeinde dort irgendwie kräftig Gewerbesteuern einspülen. Wie ist das eigentlich der aktuelle Stand?
Das ist ganz genau so, wie Sie das sagen. Und das ist was, wo wir eigentlich überhaupt nicht damit zufrieden sind, sondern diese Gemeinden vor Ort haben die Lasten, die haben, was weiß ich, eine gewisse Lärmentwicklung. Die müssen die Flächen irgendwo erstmal herbringen. Die haben vielleicht auf dieser Fläche nicht einen Gewerbebetrieb mit 50 Mitarbeitern, der ihnen Gewerbesteuer bringen würde. Und deswegen ist es eigentlich nur fair, dass diese Gemeinden auch was davon haben von dem Betrieb. Und deswegen optieren wir auf eine 90-10-Aufteilung, so wie sie auch bei PV und Wind schon beschlossen ist, bei den Speichern leider noch nicht. Es gibt in diesem aktuellen Solarpaket einen Entschließungsantrag, da steht es drin, aber es ist noch nicht umgesetzt im Gewerbesteuergesetz und da ist unser großer Appell an die Politik, dass das da vernünftig reinkommt und vernünftig umgesetzt wird. Denn wenn wir diese Gemeinden mehr oder weniger übers Ohr hauen, ihnen Projekte vor die Nase setzen und sie haben nichts davon, dann wird es sehr bald keine Projekte mehr geben. Und das wäre wieder der Showstopper für die Energiewende, das wollen wir nicht.
Also nochmal, Sie sagen gerade, dass einige Großspeicher in Deutschland gar nicht konkret in der Gemeinde angemeldet sind, sondern irgendwie per Briefkastenfirma dort in Grünwald und letzten Endes die Gemeinde vor Ort einfach gar nichts davon hat? Oder wie funktioniert das?
Das ist prinzipiell so, ja. Es ist ganz normal, dass jeder Speicher natürlich eine extra Betreiberfirma hat. Und dann kann man sich natürlich aussuchen, wo melde ich jetzt diese Betreiberfirma an, weil die hat ja kein Personal. Also kann ich die überall anmelden. Also wird natürlich jeder, der irgendwie sich wirtschaftlich optimieren muss, und das müssen ja Unternehmen, wird sich eine günstige Lösung suchen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Politik das vorgibt, dass das dahin muss, wo auch letztendlich die Lasten abgeladen werden.
Lassen Sie uns kurz nochmal über Förderungen generell sprechen. Man könnte ja erwarten, dass das, was Sie machen dort mit den Großspeichern, Stichwort CO2-Minderung, auch irgendwie gefördert werden könnte oder sollte. Jetzt haben Sie aber gesagt, Sie nehmen gar keine Förderung entgegen, beziehungsweise das muss sich einfach auf dem freien Markt so rentieren.
Ja, also das Schöne ist, wir brauchen keine Förderung. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, man kriegt keine Förderung. Ist nicht vorgesehen, in keinster Weise. Aber solange diese Geschäftsmodelle fliegen, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Wenn was wirtschaftlich okay ist und gemacht werden kann, dann braucht es auch keine Förderung. Es gibt eine Ausnahme. Sie haben vorher kurz mal diese Netzbooster angesprochen. Die Netzbooster, die sind noch intensiver für die Netznutzung eingesetzt, also versuchen, eine Leitung zu entlasten, die N-1-Sicherheit zu gewährleisten und so weiter. Und diese Netzbooster, wenn sie so gebaut werden, die werden momentan aus Netzentgelten finanziert und belasten den Stromverbraucher. Das ist ein großer Unterschied. Und die mögen vielleicht schon sinnvoll sein, aber die große Menge davon wird es nicht geben können, weil dann gibt es ein Finanzierungsloch. Oder sagen wir mal so, man muss eigentlich schauen, dass die Marktspeicher dann möglichst netzdienlich arbeiten und die muss man nicht fördern. Und dann hat man eigentlich das, was man haben will, privates Kapital in die Energiewende. Und ja gut, die leben halt von der Rendite, die es gibt. Dann ist ja für alle okay und der Steuerzahler und Stromkunde ist eben damit nicht belastet.
Jetzt habe ich zwei letzte Fragen an Sie. Das erste hatten Sie ganz am Anfang von diesem Podcast mal angesprochen. Wenn jetzt ganz, ganz viele Unternehmen auf die Idee kommen, Großspeicher zu bauen, gibt es nicht irgendwann diesen Effekt, dass das Netz genug sozusagen abgesichert ist und dass dieser Spread sich dann auch verkleinert an der Strombörse, sprich also sozusagen dieses Intervall so klein ist, dass man damit kein Geld mehr verdient?
Das ist ganz gut, dass Sie das noch ansprechen. Es ist wie wenn ich drei Erdbeerstände nebeneinander an die B15 stelle, dann wird der Erdbeerpreis sinken und das wird prinzipiell auch stattfinden und mit dem wird man auch leben können müssen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich den Effekt, dass immer mehr erneuerbare Energien in das System gekippt werden und die bringen ja wieder Volatilität. Auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite gibt es den Großspeichern wieder entsprechende Spreads, von denen sie auch wieder leben können. Das heißt, da ist eigentlich erneuerbare Energieerzeugung und Großspeicher sind einfach ein Doppel, das sich da gegenseitig ergänzt. Ist auch ganz wichtig. Momentan ist es ja so, bei den PV-Anlagen werden die Abregelungen immer häufiger. Es werden vielleicht sogar inzwischen sehr viel weniger PV-Anlagen gebaut, weil eben diese Abregelvorgänge, diese Zeiten negativer Strompreise und so weiter, die Rendite sehr stark gefährden. Die sind ja meistens auch privat finanziert. Und je mehr Speicher ins Netz kommen, desto mehr von diesen Abregelungen kann man wieder vermeiden. Und dann kann man auch wieder mehr ausbauen. Wind und PV beides. Also die ersten 50% im Netz, die waren relativ entspannt. Jetzt sind wir an gewissen Grenzen und jetzt müssen wir Speicher und Erneuerbare gleichzeitig hochziehen. Dann kommen wir von 50 irgendwann auf 100%. Aber da braucht man beides.
Und damit vielen, vielen Dank, Hans Urban. Sie sind Berater von der EcoStore GmbH. Ganz, ganz toll, mit Ihnen heute hier zu sprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise. Liebes Publikum, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an patrick.rosen@kit.edu. Da schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare. Was halten Sie von diesen Batterie-Großspeichern? Wie viele von denen brauchen wir eigentlich? Und wird es am Ende tatsächlich aufgehen, diese Rechnung? Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.